glaube, wenn wir was diskutieren, obwohl, können wir das jetzt tun. Also gibt es ja Fragen oder Reaktionen auf das Gesagte? Vom Referenten oder von dem?
Nee, einfach nochmal zum letzten Mal, dass ihr da dieses Zitat von Madonna, glaube ich, was gebracht haben. Das hat sich so ähnlich angehört wie diese Feuilleton-Literaten, die der Benjamin so beschreibt, so Baudelaire-Zeiten, die also wirklich, ich glaube, so 10 Leute da sich eingestellt haben und dann für sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr reich geworden sind dadurch. Also das ist ja eigentlich schon äquivalent dazu, dass die also sich das, dadurch, dass sie so reich geworden sind, praktisch kein Problem mehr damit haben durften, sich zu prostituieren. Ja, klar. Oder war die Reichtum dann nicht so groß? Also es hört sich dann nur so an.
Na ja, verglichen. Zumal, man muss jetzt... ja gut, Dostoevsky war ein Feuilletonist. Ja, Dostoevsky hat alle seine Romane für Zeitungen geschrieben als Feuilletonist. Und er hat sehr viel Geld verdient. Er hat zwar alles in Bahn sozusagen verloren bei der Roulette, aber im Grunde war es sehr viel. Ja. Also wenn man liest aus der Zeit, sagen wir so, was die Leute geschrieben haben, da muss man sagen, dass alle Schreiben, Literaten damalige Zeit, französische, dass man eigentlich für Feuilleton nicht richtig leben kann. Sondern von der Inszenierung bei der Boulevardtheater. Also so wie jetzt mit der Verfilmung konnte man richtig zu Geld kommen, nur wenn man, sagen wir, 3-4 Stücke geschrieben hat, die auch systematisch liefen. Und sogar bei den bekannten Autoren wie Dumas zum Beispiel, der sehr viel produziert hat, auch für Feuilleton, und auch höhere Auflagen hatte, sein Geld hatte gemacht mit uns völlig unbekannten 3, 4, 5 Stücken, die im Theater liefen. Und das brachte aber sehr viel Geld. Also das heißt, man konnte ein Haus in Paris kaufen, man konnte ein Sommerhaus kaufen. Ja, man konnte wirklich gut leben. Vom Schreiben konnte man nicht gut leben. Also zum Beispiel sogar Balzac hat nicht so wirklich viel Geld verdient. Flaubert und so weniger. Hugo war eine Ausnahme. Aber er war politisch sehr bekannt, also war geführt von der Macht. Und er hat sehr viele Stücke geschrieben. Hat auch viele Stücke geschrieben. So kann man sagen, dass grundsätzlich das Verhältnis zwischen dem, was wir sagen, die Eventkultur nehmen, und dem Schreiben hat sich kaum geändert. Also man hat tatsächlich bei Events Geld verdient. Ich denke, generell, was wir wo die grundsätzliche Trennung zwischen den Künsten passiert ist, das mit Gutenberg, selbstverständlich. Ja. Und das bedeutet mir die Tatsache, dass das Schreiben vielfältig ist. Ja. Im Grunde, wenn jemand schreibt, da ist eine Situation eines McDonalds. Ja. Das heißt, man produziert die Strategie der Vielfältigkeit des Kopierens. Funktioniert nur dann gut, wenn es eine billige Ware für so viele ist. Oder Man kann Originale verkaufen, ja, so wie die Künstler es machen. Das heißt, ein gewisser Rettung für das Schreiben wäre, zum Manuskript zurückzukommen und eigene Texte als Manuskripte zu verkaufen. Ich denke, das wäre was. Aber Nachfrage scheint nicht. Obwohl, wer weiß. Ja. Also wir leben in einer Kultur, das kommt so und so und so. Ein illuminiertes Manuskript, ja. Kostet so viel. Mein Freund Kabakov zum Beispiel, der so etwas wie illuminierte Manuskripte macht, ja, Erzählungen mit eigenen Investitionen. Verkauft sie privat. Ja. Es ist eine Möglichkeit. Oder man muss wirklich sehr, sehr billig und sehr schnell positionieren. Sagen wir, ein Buch pro Monat. Wirklich schnell. Und dann 10 Millionen verkaufen. Ja. Also, ja. Dann kann man überleben. So etwas wie Coelho macht das. Ja. Das wird sein. Sonst, wirtschaftlich gesehen, hängt Literatur 100% von der Eventkultur ab, und zwar von Anfang an. Ja. Auch zum Beispiel diese Meister Singer oder wer auch immer, haben da nur von den öffentlichen Vorführungen gelebt. Die haben die ganze Zeit was gesungen und gedruckt, ja, keine Reaktion mehr. Aber da waren diese offiziellen Auftritte, glaube ich, zweimal pro Jahr oder dreimal pro Jahr. Und wenn man so einen Preis bekommen hat, war der Preis relativ hoch. Ja, davon kann man noch ein Jahr, zwei Jahre. Also diese ganze Geschichte mit der Eventkultur und dass sie jetzt hier alles, das war immer so. Da glaube ich, ist das so, Benjamin hat immer geglaubt, dass er Geld verdienen kann mit seinen Texten. Das liest man immer wieder. In Moskau Tagebuch ist das so, in vielen Briefen sagt er, wenn ich ein erfolgreicher Zeitungsschreiber werde, ja, und die Zeitungen regelmäßig meine Texte publizieren, dann werde ich endlich reich. Ja, ich habe wirklich daran geglaubt. Aber ich denke nicht, dass es jemals eine Zeit war. Das waren ganz bestimmt nicht die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Aber ich glaube nicht, dass es jemals eine Zeit war, wo eine solche Rechnung durchgegangen ist.
Ich habe noch eine faktische Frage, dann noch so eine Beobachtung. Die eine Frage ist einfach nur, Sie haben erzählt, wie das Passagenwerk quasi die Zeit überlebt hat, also wie es dann Agantnis gefunden hat im Nachlass und so weiter. Ich hatte noch irgendwoher die Information, ich weiß dummerweise nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt hatte, dass es Bataille war, der...
ja, Bataille habe ich gesagt.
Ah, okay, gut.
Ja, Bataille habe ich gesagt, ja. Er hat es verteilt, er hat einen Teil bei Bataille hinterlassen und einen kleinen Teil mitgenommen. Und ich habe es gesagt, ja, dass es mit ihm ist wieder dieses Buchstabenspiel. Ja. Im Grunde dieser Hauptteil des Passagenwerks lag immer in der Bibliothek Nationale in Paris, aber lag nicht unter dem Namen Benjamin, sondern unter dem Namen Bataille in seinem Papier. Und deswegen wurde er ja zufällig entdeckt von Agamben. Das ist auch das Text des Bibliothekswesens.
Und dann vielleicht noch zu dem Mythos Benjamin. Im Grunde ist er ja wahrscheinlich deshalb, oder drängt es sich mir jetzt gerade auf, der Gedanke, deshalb so erfolgreich und unkritisierbar, weil sein Leben bzw. sein Tod sich einfach so mit seiner Philosophie deckt. Also durch seinen Tod hat er sich ja mit dem Rücken zur Zukunft gestellt. Und dann hat genau die Figur eingenommen, die er immer beschrieben hat, sodass man ihm zum Beispiel nicht vielleicht anderen Philosophen vorwerfen kann, dass das, was er schreibt und das, was er tut, nicht eins ist.
Ja, das stimmt ja sicherlich. Also der Lebensweg spielt eine gewisse Rolle. Aber wenn wir auf der anderen Seite jetzt schauen, welche Philosophen so einen normativen Wert bekommen haben, also sagen wir, in der Zeit nach dem deutschen Idealismus, da sind es Nietzsche von jeden Zweifel, das ist Benjamin, das ist Wittgenstein. Das heißt, alle Philosophen, die fragmentarisch geschrieben haben, in Aphorismen, extrem widersprüchlich ist. So dass man immer, wenn man einen Aphorismus findet, einen Gegenaphorismus findet man auch. Das heißt, in eine Richtung, in eine andere Richtung, von der Seite oder von der Seite, aber ein gewisser Schreibstil, ja, hat sich durchgesetzt. Für diese Zeit. Das bedeutet nicht, glaube ich, dass man jetzt zum Beispiel ohne weiteres auch so schreiben könnte, sollte, oder vielleicht könnte man das versuchen, aber ich weiß nicht. Aber das liegt in der Zeit, ja, und das liegt auch in der Natur des Menschen, so oder so zu schreiben. Aber wenn wir retrospektiv jetzt anschauen, wie die literarische und philosophische Entwicklung gelaufen ist, dann merken wir, dass die formale Seite, also wie der Text aussieht und wie der Text als Textmaschine funktioniert, spielt eine sehr, sehr große Rolle, nicht die entscheidende Rolle. Durchbruch für die antike Philosophie war Dialogform von Platon, bis dahin hat es nicht wirklich funktioniert. Dann kam so ein Traktatusform, also wenn man beginnt mit Descartes und dann Leibniz, ja, alle haben so Traité geschrieben, lange Zeit. Dann kamen so akademische, im 19. Jahrhundert akademische Abhandlungen, ja, so von Kant bis, ich weiß nicht, Hegel, Schopenhauer und noch weiter, also Feuerbach, vielleicht Marx, sagen wir bis Marx. Und dann plötzlich kommt diese Periode eines fragmentarischen Denkens und fragmentarisch insofern, dass man durch diese fragmentarische Form die Möglichkeit bekommt, textuell den Widerspruch zu verkörpern. Das ist die Zeit des Paradoxen. Ja? Das ist die Zeit, das schätzt die Möglichkeit, sich nicht festzulegen, ja? Nicht auf der einen Seite zu schlagen, nicht sozusagen keine Wahl zu treffen, ja? Sondern alle Widersprüche abzubilden, in sich zu vereinen, und sozusagen nicht zu verbergen, sondern explizit zu machen im Text. Und alle erfolgreichen Autoren haben das gemacht, muss man sagen. Auch wenn das Material, ein Gedanke, wenn man sagt, von Gedankenwelt her unterschiedlich, aber von der literarischen Form und Art und Weise, wie der Text als Text funktioniert, sehr, sehr ähnlich. Wobei man schon so etwas wie negative Dialektik von Adorno einfach nicht mehr lesen kann. Ja, also ästhetische Theorie kann nicht mehr lesen. Was ungerecht.
Was man das denn früher lesen mag?
Na ja, ja.
Also
ja.
Ich meine das jetzt
ernst. Ich meine auch. Ja. Ja, klar. Schauen Sie noch in den 60er Jahren. Noch in den 60er Jahren haben die deutschen Studenten das tatsächlich gelesen. Und Benjamin war auch nicht so populär. Er war vielleicht geschätzt und so, aber er hatte nicht die heutige Bedeutung. Und Dialektik der Aufklärung und negative Dialektik, auch ästhetische Theorie, wurde von mindestens zwei, drei Generationen der deutschen Studentenschaft in Ende 50er, 60er Jahre gelesen. Das ist gar keine Frage. Man liest damals, man las nicht nur das, sondern man las, vielleicht ist es leichtere Kost, ja, Marcuse und vieles anderes mehr, aber so historische Abhandlungen, so, so Geschichten darüber, wie es war und wie es geworden ist. Ja, ein bisschen ist es so aufgebaut, alle diese Texte aus damaliger Zeit. Und irgendwie scheint es uns die Aufgabe selbst, so einen Text zu schreiben, so einen Text zu lesen, nicht besonders reizvoll momentan. Ja, man will keine so eine Geschichte lesen, ab Ober und bis heute. Ja? So irgendwie ist es nicht so, ja? Ist nicht so, was die Leute lesen wollen.
Welche andere Schriftsteller
haben in den Stilen gearbeitet? Oh, sehr viele. Ernst Jünger hat versucht das, mit seinen Tagebüchern, die so aufgebaut worden waren. Überhaupt schreiben in Fragmenten, als literarische Schreiben, dass er massiv vertreten bei Surrealisten. Viele. So viele haben das. Aber wenige Philosophen, viele Literaten, aber wenige Philosophen.
Guideburg
kann man auch dazu zählen. Ja. Obwohl er hat versucht, das zu systematisieren. Ich würde auch im Grunde McLuhan dazu zählen. Ja, das sieht wie ein Buch aus, ist aber eine Ansammlung, eine Collage der Beobachtungen, ja, darüber, wie die Medien Wirklichkeit funktioniert. Aber das sind eher so kulturdiagnostische Schriften. Ich glaube, das ist, was die Leute jetzt lesen wollen. Ich denke, dass die Leute jetzt lesen wollen kulturdiagnostische Schriften. Weil die interessieren sich nicht für die Geschichte, also keiner interessiert sich für die Zukunft und keiner interessiert sich für die Vergangenheit, sondern interessiert sich nur dafür, wie die Gegenwart aussieht, in der man klarkommen soll, ja, und sich zurechtfinden soll. Und da ist man immer in so einer schizophrenischen Situation, weil jede Beschreibung der Gegenwart ist schon obsolet. Ja, und zwar automatisch. Das heißt, man liest, wie es aussieht, weiß aber insgeheim, dass es zu spät ist, ja, und eigentlich deswegen so nicht aussehen darf, ja, und so weiter und so fort. Also wir kennen alle diese Geschichten, obwohl sie nicht so genau beschrieben sind, aber intuitiv gerne, ja. Aber wir haben sozusagen auf der anderen Seite ein riesiges Angebot und dieses Angebot wird auch angenommen. Ja, für zeitdiagnostische Schriften, also Generation Wolf, ja, zum Beispiel. Also von Badiou, Le Desaster oder Imperium von Negri bis Generation Wolf, das ist auf unterschiedlichem Niveau, das ist der gleiche Aufgabe. Ja.
Obwohl zum Beispiel Agamben's kommende Gemeinschaft eigentlich ziemlich clever argumentiert in der Hinsicht, er benutzt Vergangenheitsmaterial, also kollagiert halt irgendwie Wittgenstein, Heidegger aneinander, nennt es kommende Gemeinschaft und beschreibt sozusagen den Zustand, der immer ist. Also er verweist zurück, springt nach vorne und ist sozusagen in dem Kreislauf, gleichzeitig im Kreislauf und im Jetzt-Zustand.
Ja, das ist, ja, das hat er so gelernt von Benjamin Heidegger ein bisschen. Aber gut, kommende Gemeinschaft ist nicht das erfolgreichste Buch. Ja, das erfolgreichste Buch ist Homo Sapiens. Und es ist sozusagen, er funktioniert als eine, wie soll man sagen, eine Zeitdiagnostik, die gleichzeitig verankert ist in der großen europäischen Tradition. Ja, beschreibt sozusagen die Situation der Gefangenen Guantanamo, ja, im Grunde, das ist sozusagen das, was er will. Aber beschreibt er so, dass er daraus eine Grundfigur der europäischen Kulturgeschichte macht. Ja. Das heißt, erlaubt sein Parcours ja, von Rom bis heute. Aber diese zeitdiagnostische Absicht verliert er nie aus den Augen. Ja. Wer auch immer weitergeht und so, er will eigentlich, er benutzt das alles nur für eine zeitgeschichtliche Gewerbe.
Ja, aber das sind die Punkte, wo es ja tatsächlich dann immer schon veraltet ist. Und da, also um diese, also weil es zu konkret wird. Und das vermeidet er in der kommenden Gemeinschaft schon. Aber Sie haben sicherlich recht, dass es nicht so erfolgreich ist.
Es ist nicht so erfolgreich. Es ist nicht das, was ihn gemacht hat, ja, irgendwie. Weil jetzt ist es so einfach geworden, diese ganze Situation mit Internierung und so weiter als Homo Sacer zu beschreiben. Ja, zu beschreiben. Er hat so eine Sprachfigur angeboten, die tatsächlich benutzt werden kann. Also nicht aus meiner Perspektive. Ja. Ich denke, das ist alles an deine Liebe und so weiter. Und Bewunderung ist nicht zutreffend. Aber entspricht irgendwie dem Zeitgeist und gibt die Möglichkeit, das so zu beschreiben. Ja. Sozusagen bietet so ein gewisses Vokabular, mit dem die Leute denken, sie können sozusagen aktuelle Inhalte adäquat formulieren. Ich denke, das ist das, was von Orientierungshilfe, ja, so eine gewisse sprachliche Therapie, ja, das, was man jetzt erwartet. Ja, alles ändert sich schnell. Man hat das Gefühl, man findet sich in der nicht zurecht, in der sich verändernden Welt. Und man erwartet von der Philosophie keine Vorreiterrolle, keine Avantgarde-Rolle, sondern eine therapeutische Rolle, eine nicht Orientierung im klassischen Sinne, im katholischen Sinne, sondern die Rolle einer Artikulationsmaschine, die es mir erlaubt, meine Situation, in der ich mich de facto befinde, für mich selbst und für die anderen verständlich zu machen. Also so zu beschreiben, dass ich das Gefühl habe, ja, so ungefähr ist das ja. Ja, so. Und wenn ich das tue, ja, dann bin ich schon irgendwie beruhigt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ich würde das mit eher mit Sabine Christiansen vergleichen. Ja. Ich glaube, das Problem ist weniger Bildung, also an Bildung interessiert man sich nicht, ja, sondern man schaut eine Sendung an, um zu wissen, was CDU will, was CSU will, was SPD will. Und so hat man das Gefühl, man hat so ein Bild von der aktuellen politischen Lage. Ja, ich denke, man will ein Bild von der Lage. Man will so eine, man will das Gefühl haben, hat einen Überblick und weiß jetzt, wo es lang geht und wie es aussieht. Also, und wenn man wöchentlich Sabine Christiansen Sendung anschaut, hat man dieses Gefühl. Ganz klar. Man ist sozusagen im Bilde darüber, was es so, was die Politik so wollen. Und wozu das alles führt. Es ist interessant, dass sie eigentlich sehr, ich bewundere sie sehr, dass sie extrem diktatorisch ist und immer unterbindet alle Versuche von Politikern, irgendetwas zu erklären, zu begründen und überhaupt von ihrem Ziel, ihrer Position, ohne jede Begründung und in jedem Sinn darzustellen, abzuweichen. Die Politiker sind viel weicher und sie haben dieses angestammte menschliche Bedürfnis immer noch sozusagen irgendetwas zu erklären oder zu rechtfertigen oder generell. Ja, so. Und immer wenn sie versuchen das zu tun, sie sagen, ja, das haben wir schon verstanden. Also, jetzt wollen wir von Herrn Stoiber wissen, was er darüber denkt. Also man braucht wirklich keine Begründung, keine Erklärung, keine Vertiefung, nicht einmal die Meinung, ja, sondern ein Katalog der Positionen zu bestimmten Fragen von einer Seite, anderer Seite, so wie es sich auf den ersten Blick darstellt, so ganz positivistisch.
Ich habe letztens einen Zeitungsartikel gelesen, der einen Umschwung oder Rückschwung auf Benjamin zu machen. Der handelte über die letzte Tournee von Britney Spears. Mhm. Sehr spannend. Der einleitende Inhalt war gegeben, Britney Spears hat sich in den letzten 3 Wochen 3-mal verliebt. Mhm. Einmal den Boygroup-Sänger, der sich nicht mit jetzt zurückgemeldet hat, also arg traurig. Zweitmal einen unbekannten Mysteriösen. Dann hat sie also 2-mal sehr traurig, konnte 1-mal wirklich nicht singen, aber hat es dann eben geschafft, Playback auf die Bühne zu stellen. Und die Analyse des Ganzen verlief dann so, dass Britney Spears eigentlich die Ikone der Jetztzeit ist, indem sie inhaltslos ist. Sie ist einfach nur ein inhaltsloses Wesen, das fähig ist, jede Hülle, jede Ware anzunehmen und perfekt zu sein. Das ist natürlich ein schönes Bild, das hat Benjamin gerade gesucht, also an diesem Glück des wirklichen Seins, der Aufgang, der Hintergrund und allem. Und das ist ja auch schön, wenn man das jetzt wieder weiter sieht. Was macht Britney Spears zu so einem Weltverbringer? Also sie schreibt ja nicht wirklich ihre Singleleben um, sondern sie ist einfach so blöd, wie sie ist und hat damit die unendliche Potenzierung, die Potenzial, alles gerettet.
Ja, aber wenn man über Britney Spears spricht, muss man nicht vergessen ihre Vorgeschichte. Ja, das heißt, sie wollte ein Rockstar oder Popstar werden und man hat festgestellt, dass sie hinten und vorne nicht passt. Ja? Das heißt, alle ihre Formen, körperliche Formen, waren falsche. Und das hat dazu geführt, dass sie, glaube ich, über 30 oder so, wenn ich mich nicht irre, Schönheitsoperationen über sich ergeben hat. Britney Spears hat so gelitten wie keine einzige andere Popstar. Ja? Sie ist umgemodelt am ganzen Körper und Gesicht, alles. Ja? Der ist so wie Orlando. Ja. Sie ist ein absolut künstliches Produkt der Chirurgie. Und ich bin mir absolut sicher, dass es so unangenehm ist. Ja. Ich bin mir absolut sicher, dass es tut weh. Aber das war ja geil. Das ist das Weg des Leidens. Ja. Das ist das Weg des Leidens für nichts. Ja. Das ist, da kommen wir Benjamin sozusagen zurück. Aber dieses Nichts, ja, oder diese Melancholie, ja, und so weiter, hat mit dem Leiden was zu tun. Ja? Das muss man auch nicht. Ja? Sie ist eine Ikone des modernen Leidens, die Britney Spears. Und ich glaube, das ist eine wichtige Dimension des Ganzen. Und inhaltsleer. Na gut, sie arbeitet sozusagen der Madonna nach, ja, die ständig ihre Image wechselt und zeigt, dass sie sozusagen, also sie hat als Erste angefangen, ihre Identität mit ihrem Image zu bestreiten. Ja, im Unterschied zu allen anderen vor Madonna, die sozusagen so ein Image geschaffen haben und dann sich mit diesem Image identifiziert haben, hat Madonna ständig in der postmodernen Absicht sozusagen demonstriert, dass der Image ist das eine und sie ist das andere, und zwar sie ist nichts. Ja? Sie ist nur sozusagen die Herstellerin dieser Image. Ich glaube, bei Britney Spears ist es so, dass sie nur Projektionsfläche ist, bestimmte Erwartungen. Sie produziert nichts, ja? Sie produziert keine Image, sondern sie reflektiert sie nur. Wenn man zum Beispiel in der Presse sagt, dass sie zu kalt ist, dann verliebt sie sich die ganze Zeit. Ja, da gab es eine große Kampagne in englischer Presse, das muss man auch sagen, dass sie frigide ist und sie sich nicht verlieben kann. Ja. Also sie reagiert auf diese Kritik, indem sie sich dreimal nacheinander verliebt. Ja. Was auch kein besonders schlagender Beweis ist. Ihre Liebesfähigkeit, aber wir machen das. Sie liest ständig, sie ist wie Clinton, ja, sie liest jeden Tag sozusagen alle Rezensionen und alle Umfragen und so weiter und denkt, wie soll ich sie verbessern und wie soll ich sozusagen Erwartungen entsprechen und so weiter.
Was doch sozusagen im Grunde genommen eine noch bessere Strategie als Madonna, weil Madonna ist ja sozusagen noch irgendwie an so ein kleiner, zurückgebliebener Avantgarde-Künstler und Britney Spears ist halt beides. So. Sie ist also das perfekte Konsumprodukt und die perfekte Leere und die perfekte Abwesenheit der Wahrheit.
Ja, Madonna ist abgewandelt, interessanterweise, in die Kunstgeschichte. Hat ihren Platz angenommen, irgendwie neben Sherman und so. Aber Britney Spears und so, die ist der richtige Star. Ja, der richtige Star. Allerdings weiß ich nicht, ja, was. Also irgendwie ist mir alles nicht klar. Ich glaube, die ganze Kultur befindet sich so in einem Wandel. Doch wir denken, es kommt nichts Neues. Aber eigentlich schon, wenn man Fernseher vor 10 Jahren mit Fernseher heute vergleicht, das ist ein unglaublicher Wandel. Das ist ein unglaublicher Wandel. Man kann nicht einmal sagen, in welche Richtung. Ich glaube, der Wandel, wenn man tief oder reflektiert oder wie auch immer, aber eine Hypothese hinsichtlich dieses Wandels, wäre eine folgende. Lange Zeit, und das kann man dann erweitern auf Betensprüche, lange Zeit wurde Fernseher gemacht unter der Voraussetzung, dass man es tatsächlich sieht. Ich glaube, diese Voraussetzung ist entfallen. Und das ist sozusagen der innere Motor dieser Wandel. So wie wenn man Videos schaut, anschaut von Madonna, sie sind so strukturiert, dass es ganz klar ist, sie sind strukturiert in der Erwartung, dass die Leute sich hinsetzen und diese Videos von Anfang bis Ende anschauen. Das ist ganz klar. Sie haben ein Sujet, sie haben eine ganz klare Entwicklung, ja, sie haben eine sehr, sehr eindeutige Struktur und so weiter und so fort. Wenn man heutige Videos sieht, sie haben das alles nicht, sie sind innerlich zerfahren, ja, sie wiederholen immer die gleichen Elemente. Das heißt, sie gehen schon nicht davon aus, dass jemand sich hinsetzt und einfach verfolgt, was in diesem Video von Anfang an passiert. Sondern, dass man sich durch das Zimmer bewegt und ab und zu reinschaut vielleicht. Und in diese zwei, drei Augenblicke, die man da reinschaut, muss alles schon da sein. Im Grunde ist es unter der Voraussetzung gemacht, dass man in zwei Minuten oder anderthalb Minuten schon alles gesehen hat, ja, was man zu sehen braucht. Und Britney Spears ist genauso. Ihre Videos und so weiter sind so strukturiert, dass es genügt, sie ganz kurz anzuschauen. Einfach so einen Blick zu werfen und man weiß schon alles. Man ist schon im Bilde. Ich habe auch das Gefühl, dass das Fernsehen weniger und weniger unter der Voraussetzung gemacht wird, dass die Leute wirklich Fans sind.
Tatsächlich einen anderen Eindruck. habe ich den Eindruck, dass diese Tendenz bereits schon wieder überwunden ist. Im Moment zeichnen sich wie zwei Tendenzen ab. Die eine ist dieses Fernsehen, also diese eine Teil zumindest, wieder starke humanistische Inhalte präsentiert. Also man kann im Tatort lernen, wie man mit dem Rassismus bei Kindern umgeht, wie man mit diesen sozialen, mit dieser Thematik hat. Und dazu gehört vielleicht auch unter Umständen so das, sagen wir mal, politischere Fernsehen, Arte oder ich weiß nicht, diese Kanäle. Und die andere Tendenz, die rein kommerzielle, die verändert sich intern auch, in welche Richtung weiß ich glaube nicht, aber es ist wie eine Spaltung eigentlich, die stattfindet. Und ich habe auch den Eindruck, dass das Fernsehen als Medium eine immer größere Rolle einnimmt. In der Bildung der Meinungen zum Beispiel, das vorgenannten. Also, es ist von mir betrachtet nicht unbedingt dieser Zerfall der Fall, sondern der andere Zerfall.
Ja, das ist was dran, ja.
Also, die Zeitungen habe ich, wenn ich das noch sagen darf, die Zeitungen, die irgendwie im vorvorigen Jahrzehnt der hauptbildende Pol gewesen sind, sind heute wirklich, auch durch die Bildlichkeit, die sie haben, sind heute eben sehr, man schaut es an und es ist weg, es lesen sehr wenige Leute die Zeitung. Aber durch das Fernsehen ist die Information tatsächlich schneller und ich habe den Eindruck, das verlagert sich eben in dieses optischere, oder passivere, weil man hört auch.
Ich sehe da zwei Momente da, die man unterscheiden soll. Ein Moment ist sicherlich diese political correctness Seite der Geschichte. Aber man muss ja auch sehen Folgendes, dass alles kommt von Amerika, ja, in diesem Bereich, zu uns ja praktisch. Und in Amerika sind die kommerziellen Folgen des Political Correctness identisch. Das, glaube ich, wird er oft übersehen, weil Amerika ist eine sehr heterogene Gesellschaft. Und eine Gesellschaft, wo alle möglichen Minderheiten geschützt werden, auf der einen Seite, und alle mit Firmen, Rechtsanwälten und so weiter, die speziell arbeiten für den Schutz bestimmter Minderheiten, auch bezahlt werden, ja, von der Organisation, die sie vertreten. Das ist das eine. Und das andere, sie bedeuten bestimmte Segmente der Kundschaft. Ja, das heißt, wenn man Schwarze beleidigt, wenn man Indianer beleidigt, wenn man Juden beleidigt, wenn man Schwule beleidigt, wenn man sie beleidigt, ist das so, dass man Verkaufsmöglichkeiten seiner Ware verringert. Und zwar deutlich. Ja. Okay. Und das führt dazu, dass gerade die kommerziellsten Sendungen im amerikanischen Fernsehen sind die politisch die korrektesten. Sie werden auch ganz argwöhnisch kontrolliert. Sie können sich nicht vorstellen, wenn man was für Aufregung kommt, wenn jemand, ein Star zum Beispiel, damals ich da war, hat gesagt, er isst die Brokkoli nicht gerne. Ja. Also eine riesige Elternkampagne, die versucht haben, Brokkoli ihrer Kinder zu anzugewöhnen, und dass so eine Unterstützung von einer wichtigen Persönlichkeit, Anti-Brokkoli und so, da musste er dann 10-mal dann Brokkoli essen, offiziell im Fernsehen, ja, um überhaupt sozusagen die Leute ein bisschen ruhig zu stellen. Ja. Das heißt, es gibt beim näheren Hinsehen, zumindest in Amerika, dieser Widerspruch zwischen Kommerzialisierung auf der einen Seite und Erziehung zur Political Correctness und zu richtigen sozialen Verhalten auf der anderen Seite praktisch nicht. Das sind die identische Impuls, der sozusagen, wie erzieht man einen Menschen zu einem perfekten Konsumenten. Und man erzieht ihn nur, wenn er liberal ist, wenn er offen ist, für alle anderen Menschen, alle Farben und alle Lebenseinstellungen, wenn er offen ist für andere Produkte und so weiter und so fort, wenn die Märkte offen sind, ja, sehr offen sind die Märkte, desto besser geht die Wirtschaft. Und jeder versucht eine Vernachlässigung oder Diskriminierung, bedeutet letztendlich nichts anderes als Schließung bestimmter Märkte. Und Schließung bestimmter Märkte ist das, was freie Marktwirtschaft absolut entgegen. Also letztendlich jeder Versuch einer solchen Diskriminierung scheitert an den Interessen der Firmen, die keinesfalls bereit sind, Sendungen zu unterstützen, wenn sie diese liberale, offene Haltung nicht nachdrücklich propagieren. Wenn sie nicht genug Schwarze einstellen, wenn sie nicht genug Frauen einstellen, wenn sie nicht genug Leute einstellen mit bestimmten Ärmeln. Schauen Sie zum Beispiel in deutsche Fernsehen. Also das ist nicht interessant. Also ich schaue nicht so viel Fernsehen, aber ab und zu. Als die Political Correctness Bewegung angefangen hat in den 80er Jahren, hat man gesagt, wir müssen einen Zustand erreichen, wo unsere politische Klasse und unsere Medien und akademische Öffentlichkeit äußerlich so aussehen, wie das Land als solches. Das war damals nicht der Fall, weil man geht auf die Straße, man sieht viele Schwarze und Colored People, ja, nicht wahr? Schaut man politische Programme, kulturelle Programme an, da waren nur Weiße. Das war die Forderung, das war von einer optischen Homogenität zwischen Medien und der Straße. Wenn man das deutsche Fernsehen in diesem Sinne anschaut, ist der Bruch zwischen optischem Bild der Medien und optischem Bild der Straße enorm. Ja? Das heißt, diese elementare Forderung der politischen Korrektheit wird hier nicht erfüllt. Wenn man aber graduell vergleicht und schaut zum Beispiel, wer wo sozusagen die Annäherung größer ist und weniger groß, dann ist der Bruch zwischen öffentlich-rechtlichen und kommerziellen enorm. Das heißt, die kommerziellen Programme wie RTL und zum Teil Sat.1, aber vor allem RTL, sind viel bunter in ihrer Rassengemisch als öffentlich-rechtliche. Man sieht viele Entertainer, Schwarze oder türkische Abstammung und so weiter und so fort. Wenn zum Beispiel die Gespräche geführt werden zum Thema, soll ich meinen Penis verlängern, ja, oder soll ich meine Brüste vergrößern, ja, das ist so ein allgemeines Thema, die sind dominiert, dann man wundert sich nur, das sind Ausländeranteil bei der Bevölkerung sozusagen des Studios fast eine Hälfte, wenn nicht zum Teil mehr. Wenn man aber öffentlich-rechtliche ansieht, da gibt es ja fast keine. Auch wenn zum Beispiel die Belange der Ausländer behandelt werden und besprochen werden, auch bei Christians und so weiter, gibt es keine Ausländer. Ja? Oder es gibt eine junge Dame, von der verlangt wird, sie muss ihre Erfahrungen direkt mitteilen. Aber bitte keine Reflexion oder Vorstellung. Das ist die Realität. Das heißt, wenn man schon die Frage nach politischem Charakter stellt, dann müssen wir feststellen, dass die kommerziellen schneller sind in der Hinsicht und dass die Anpassung an die reale Kundschaft treibende Kraft dahinter ist. Ja? Weil es ist ganz klar, dass die Kaufkraft der Minderheiten in Deutschland ist gewachsen und dem tragen sie Rechnung. Wobei die politische Kaufkraft wächst kaum, weil die Einbürgerung stimmt. Und das bedeutet, dass diejenigen, die ihre Ware verkaufen wollen, sind an Ausländer interessiert. Die, die politische Programme verkaufen wollen, sind die Ausländer kaum interessiert. Oder Anteil einfach zu klein ist. Ich denke, dass diese ganze Strategien ganz rational analysieren, um zu verstehen, wie es läuft in großen Medien. Die Frage nach der politischen Bildung und Bedeutung des Fernsehens ist, glaube ich, mit der Frage verbunden nach der Demokratie. Wenn wir glauben, dass die Demokratie nach wie vor eine Gesellschaftsform ist, in der wir leben, dann ist die Rolle des Fernsehens als Demokratie der aller Medien klar dominierend. Wenn wir aber schauen oder annehmen oder diagnostizieren, dass die meisten Entscheidungen von der europäischen Bürokratie oder internationalen Bürokratie getroffen werden, sie werden auf anderen Kanälen informiert. Sie werden informiert durch Internet und spezielle Informationsdienste und so weiter und so fort. Das heißt, die Eliten werden, und das ist ja ganz klar, nicht durch die gleichen Kanäle informiert wie die Bevölkerung. Das war nicht interessant, einmal anzuschauen, da waren irgendwelche politische Ereignisse und da waren so eine Mannschaft gezeigt, so amerikanische Offiziere auf einem Flugzeugträger im Ozean. Alle diese Ereignisse, ich weiß nicht, was das in Amerika war, wurden übertragen auf Fernsehen, Fernsehraum war leer. Alle diese Offiziere saßen in speziellen Kabinen und haben bekommen spezielle Nachrichten durch spezielle Informationsdienste. Das war für mich nicht interessant, das hat auch Reporter so bemerkt. Das war der Fernseher lief an die Mittelschmerzen an, weil sie haben uns vertraut, diesen internen Netzen und nicht der allgemeine Berichterstattung im Fernsehen. Ich glaube, wir unterschätzen einen gewissen Bruch in der Informationsbeschaffung, der sicherlich in unserer Gesellschaft auch existiert. Und es ist eine große Frage, was ist einflussreich, was ist weniger einflussreich, in welchem Sinne, sicherlich ist das sehr einflussreich und so. Aber ich glaube, das bedarf einer tiefen soziologischen Reflexion. Welche Medien, welche Rolle, in welchen Zusammenhängen spielen. In vielen Zusammenhängen spielen, glaube ich, eben diese eher geschlossene, eher elitäre Kanäle der Berichterstattung. Zumal die ganze Geheimdienstinformation ist sowieso top secret und so weiter. Wir leben in einer Gesellschaft mit sehr differenzierten Informationssystemen. Gar nicht so offene Flüsse. Und es ist eine interessante Frage, welche Entscheidungen beeinflusst. Aber sicherlich ist Fernsehen wichtig.
Ich finde es sowieso ganz interessant, dass sozusagen diese Medien- und Informationskultur heute wirklich eine ziemlich geschlossen ist und dass, obwohl sie ständig erzählt, dass es irgendwie ganz einfach ist, an Informationen ranzukommen und jeder es glaubt, es im Grunde genommen relativ kompliziert ist. Und dass in Diktaturen, wie zum Beispiel in der Sowjetunion oder auch in der DDR, jeder wusste, dass es kompliziert ist, an Informationen ranzukommen und man irgendwie trotzdem immer das Gefühl hatte, viel besser informiert zu sein, immer besser irgendwie an den wahren Fakten dran war, als es heute der Fall ist.
Das stimmt ja, tatsächlich kann ich das bestätigen. Man hatte dort vielleicht einen besseren Überblick.
Ja, man wurde automatisch aufmerksam gemacht auf die Kanäle halt.
Zum Teil. Zum Teil denke ich, das hat auch damit zu tun, dass eine gewisse Transparenz der östlichen Gesellschaften und eine gewisse Intransparenz der westlichen Gesellschaften hat damit zu tun, dass die östlichen Gesellschaften sehr hierarchisiert waren. Da war tatsächlich sozusagen eine überschaubare Entscheidungsstruktur. Und wenn man eine gewisse Übung hatte, sozusagen die zu lesen, ihre Entscheidungen zu lesen, hatte man damit ja auch die Fähigkeit, alles zu lesen. Weil sonst gab es ja nichts. In der westlichen Welt leben wir vielleicht nicht in einer Demokratie, sozusagen klassischer Beschreibung, aber tatsächlich ist eine multipolare Situation. Ja, das heißt, in einer Welt von sehr verschiedenen Interessen, verschiedenen Hierarchien, verschiedene Informationsquellen deswegen, verschiedene Informationsregime. Und das alles zu lesen bedeutet, das in sozusagen Zusammenhänge zu stellen, ja, die man selbst herstellen muss, ja, letztendlich. Ja. Und das führt zu einem Ratespiel, ja, das ist nicht klar. Jetzt sagt der Westen plötzlich über Russland, ja, dass Russland nach der Einführung der Transparenz ja völlig intransparent geworden ist. Ja. Aber die Leute haben diese, auch im Westen, diese typische Hermeneutik, ja, die Kremlinologie, ja, das war ganz klar, wie das alles funktioniert. Und dann wussten sie Bescheid. Ja. Jetzt gibt es so viele Interessen, so viele Zentren, so viele Einflussbereiche und so weiter. Man weiß eigentlich nicht, wie sie in diesem dynamischen Verhältnis zueinander stehen und so weiter. Man muss ja ganz anders denken, ja, um das zu erraten. Man muss sich umschulen lassen, ja, was die Leute jetzt tun. Und wie intransparent die Welt sein kann, ja, das wissen wir am Beispiel von der arabischen Welt, ja, dass man diese Attentate kamen, musste man fahren lassen, diese naive Vorstellung einer gewissen Homogenität. Ja. Man weiß jetzt, dass es eine sehr komplizierte Welt ist, mit sehr komplizierten Parteien im Innenstaat, im inneren Bürgerkrieg im Grunde schon seit Jahren, das ist nicht Jahrzehnten, mit einer sehr komplizierten ideologischen und akademischen politischen Struktur. Dort sich zurechtzufinden in eine schwierige Aufgabe. Aber im Westen ist es im Grunde auch so. Ja, im Westen auch. Ist es eine komplizierte Welt. Deswegen denke ich, ist das Verlangen nach einer Zeitdiagnose oder Zeitanalyse so stark. Ja. Die Leute brauchen ständig so etwas wie einen Ratgeber, ja, der ihnen erklärt, wie es läuft, weil sie ihre eigene Fähigkeit, so ein Bild zu machen, nicht besonders vertrauen. Und denken, ja, das ist komplizierter. Im Osten, wie gesagt, wegen dieser extremen Zentralisierung war das im Grunde sehr
problematisch. Ich denke, dass
ja, das ist völlig richtig, ja. Und auch nicht nur das, ja, auf der Ebene der rein ökonomischen und politischen, was auch stimmt, aber auf der Ebene, auch wo man seine Aufmerksamkeit generell ansetzt. Ja. Ich habe vor kurzem gelesen, so einen Text, das war in der Süddeutschen Zeitung über die Avantgarde. Und da waren die Beispiele, waren so, früher waren es, ich weiß nicht, Kandinsky oder was, Malevich und so, da war ein Dirusha, so radikale Avantgarde. Und jetzt, lesen und staune, ist das Passion Christi und Troja, ja, von Petrus. Das heißt, sie sehen, sie nehmen als zeittypisch für die 20er Jahre radikalsten und elitärsten Positionen ihrer Zeit und von zeittypisch für unsere Zeit die meistverbreiteten Bilder, also diese Filme, und wollen die hermeneutisch ablesen in gleicher Art und Weise. Es ist eine interessante Vorgang, von dem man eigentlich nicht sagen kann, was das eigentlich ist. Ja. Ist es eine geistige Verirrung, eine Art Surrealismus? Ja? Oder ist es wirklich so, aus einem avantgardistischen, ich weiß nicht, automatischer Reflexion heraus, Nierreflex heraus, würde ich sagen, der nächste Schreiber von der FAZ oder Süddeutsche Zeitung 20 Jahre würde sagen, so ein typischer Regisseur der Ende des 21. Jahrhunderts wie Lars von Trier, ja, oder so. Der wird wahrscheinlich eher von Lars von Trier sprechen oder vielleicht noch mehr, ja, oder vielleicht noch ein Regisseur, die wir nicht einmal wissen. Als von Petersen oder Passion Christi, aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall die Vorstellung, dass man als repräsentativ für das Vergangene das Radikalste und Elitärste nimmt und als repräsentativ für heute das Verbreiteste auf dem niedrigsten Niveau der Massenkultur und dann vergleicht. Es ist spannend, ja. Ich habe, glaube ich, erzählt, das ist mir für das erste Mal aufgefallen, übrigens hier zu registrieren, das immer wieder. Für das erste Mal aufgefallen, ich war in der Landeskommission Nordrhein-Westfalen zu Ausarbeitung eines Papiers, was ist der Denkmalschutz. Da waren so Landes- und Bundesverantwortliche Minister, da waren Hauptkustoden der Bundesrepublik, Hauptkustoden der Nordrhein-Westfalen, da waren so wichtige Bürokraten. Ja. Ich war der einzige Repräsentant sozusagen, glaube ich, der Kulturwissenschaften, da war ein Künstler und ein Architekt. Ja. Alle anderen waren so Hohlwerker. Gut, und das saßen wir da und irgendwann kam so eine statistische Umfrage. Und die funktioniert folgendermaßen. Also die Leute wurden gefragt, was wollen sie sehen? Alte Schlösser und Kirche aus dem Mittelalter oder unter dem Denkmalschutz gesetzte Industrieanlagen des 19. und 20. Jahrhunderts. Ja. Also 25% wollten Schlösser, glaube ich 6% wollten Industrieanlagen und alle anderen hatten keine Wahl. Naiv wie ich bin, habe ich gesagt, sagen Sie, warum haben Sie die Frage so formuliert? Warum haben Sie nicht gesagt, was wollen Sie sehen? Schlösser, Kirchen aus dem Mittelalter oder Industrieanlagen aus dem Mittelalter, ja, oder handwerkliche. Und Museen und so weiter aus der Moderne und industriellen Lage aus der Moderne. Ja? Dann hätte man verstanden, warum sie handelt. Nein. Sie nehmen Schlösser aus dem Mittelalter und Industrieanlage aus der Moderne. Das ist das gleiche Prinzip wie Malevich aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts und Passion Christi aus unserer Zeit. Alle, wenn Sie vergleichen jetzt, sei es offiziell auf der Regierungsebene, sei es in der Zeitung, sei es, vergleichen immer so. Das ist für mich ein Rätsel ohne Gleiche. Warum Sie das tun? Aber Sie tun das immer so.
Aber was war Passion Christi zu Malevich-Zeiten?
Ach was, da waren so viele erfolgreiche, international erfolgreiche Künstler und Schriftsteller und auch meinetwegen die Filmemacher, Mary Pickford, ja, und Douglas Fairbanks und ich weiß nicht was, Charlie Chaplin meinetwegen, ja, das war alles damals schon da. Da waren unglaubliche Massenerfolge in Massenkultur, blühte schon zu der Zeit. Nein, man vergleicht Person Christi nicht mit Charlie Chaplin oder Douglas Fairbanks, sondern mit Malevich.
Aber man kann es schon etwas verstehen, oder? Weil es trotzdem gleichzeitig so eine kulturelle Aggressivität dagegen oder so produziert. Aber das Problem, was die Filme wahrscheinlich haben, ist, dass sie trotzdem, also dass die Aggressivität, die dagegen auch irgendwie produziert wird, zu klein ist.
Ja, aber Treue, ist der Treue überhaupt ein Beispiel, hat das irgendwie Aggressivität ausgezogen? Überhaupt nicht. Zumal die Aggressivität gegen Charlie Chaplin war auch ziemlich ausgeprägt.
Ja, also mir kommt dazu, was Sie sehen, wenn ich jetzt diesen Vergleich höre, das habe ich vorher nicht gehört, einfach auch das mit dem Fragebogen wirklich passt. Und zwar, ich kann jetzt nicht erklären, oder ich habe keine Hypothese, warum, oder vielleicht hätte ich auch eine, aber ich denke auch nicht in die Richtung, sondern wenn ich jetzt höre, das wird jetzt so verglichen, Malevich und Troja, dann sehe ich in dem, dass das ja eigentlich schon die Entscheidung beinhaltet, die ich ja dann als Konsument von dieser Information zu akzeptieren habe. Also im Endeffekt ist es der Entscheid, der sagt, das, was damals wichtig war und so heißt, ja. Das ist heute so. Also es ist eine, man kann nicht einmal sagen subtil, es ist sehr offensichtlich, auch wenn das wenn dann gefragt wird, was wollen Sie aus dem Mittelalter? Wollen Sie Schlösser oder Kirchen? Und dann, was wollen Sie aus dem 20. Wollen Sie Nick Jagger oder ich weiß nicht, Industriegebäude? Da wird ja schon eigentlich die Frage gestellt, ich kann ja selber gar nicht mehr fragen, in dem Sinne jetzt aus dem Raum, in dem wir sind, müsste man ja fragen, wie ist eigentlich eine Frage formulierbar in Bezug auf was ist wichtig gewesen im 20. Jahrhundert? Wie kann man überhaupt so eine Frage legitimieren? Und dort wird die Frage umgangen, das Thema umgangen, die Antwort gegeben und auch keine Ausweichmöglichkeit.
Ja, das ist
eine politische Entscheidung, würde ich sagen, dass das so, das würde ich jetzt politisch auch wiederum nennen.
Ja, das ist eine politische
Entscheidung, der sagt, Malevich war wirklich wichtig,
ja.
Was ich zum Beispiel auch bezweifle. Warum das der
Gewinn sein
soll oder wie auch immer,
ja.
Oder jemand anderes.
Ja, ja, ja.
Und Troja ist jetzt heute das ist eine Entscheidung, die politisch ist.
Ja, das ist eine Entscheidung, die politisch ist, das kann man so sehen. Und das ist wahrscheinlich auch so. Auf der anderen Seite, ich habe schon vor 2 Jahren eine Rede gehalten, die leider nach wie vor nicht publiziert worden war. Weil es irgendwie die Veranstalter publizieren das selbst nicht, aber verbieten das andere zu tun. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen, aus irgendwelchen Copyright-Gründen. Und ich habe versucht, eben die Antwort zu geben auf diese Frage, eine tentative Antwort, die im Folgenden besteht. Nehmen wir an, ja, dass die Kriterien der Qualitätsbestimmung sich mit der Zeit ändern. Insofern, dass man irgendetwas aufnimmt und irgendetwas verwirft. Ja, man zum Beispiel, es waren irgendwann im 17. und 18. Jahrhundert gehören bestimmte Themen zur Qualitätsbestimmung. Kriterien. Das heißt, wenn man antike oder christliche Themen aufgenommen hat, das war qualitätsvoller, als wenn man das nicht gemacht hat. Ja? Im neuesten Kriterium, Jahrhundert hat man gesagt, das ist egal. Man kann sozusagen zum Beispiel einen Tisch oder einen Blumenstrauß genauso qualitätsvoll gestalten, wie auch ein Madonnenbild. Ja, das, also es werden bestimmte Dinge reingenommen und bestimmte Dinge rausgenommen. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass wir allerdings nach wie vor diese Qualitätsentscheidung ihrer Zeit nicht revidieren. Das ist noch eine weitere Bemerkung. Das heißt, wir sagen, für den 17. Jahrhundert war diese Qualitätsentscheidung damals auch eine richtige. Warum? Weil der Künstler hat unter den Bedingungen dieser Qualitätskriterien gearbeitet. Er wusste von Anfang an, ja, was er tut. Er hat sich sozusagen bewusst etabliert, situiert in Bezug auf diese Kriterien. Es wäre vermessen von uns, in historischer Perspektive, dem zu widersprechen und andere Kriterien aufzustücken. Ja, in der Zeit. Also wir übernehmen weitgehend dieses Kriterium. Denkt man so, dann kann man denken, dass ab einer gewissen Zeit die Zahl der Verbreitung eines Kunstwerks einfach zu seinem Qualitätskriterium zahlt, und was früher nicht der Fall war. Ist das so, dann kann man Malevich mit Troyes tatsächlich vergleichen. Das heißt, wenn wir sagen, dass die reine Zahl der Verbreitung war damals nicht Bestandteil eines Qualitätskriteriums, jetzt ist aber geworden. Deswegen, das, was Qualität damals war, also Malevich, ist die Qualität jetzt also Titanic, ja, oder Passion Christi. Das ist eine mögliche Erklärung. Ja. Ist das so, dann können wir tatsächlich sagen, dass dieser Qualitätsvergleich eben in der Form, in der praktiziert wird, auch zu rechtfertigen. Also ich habe versucht, sozusagen ein Rechtfertigungsmodell zu entwickeln für diesen Qualitätsvergleich, nachdem man das alles aber gemacht hat, kann man sich tatsächlich fragen, ob es so ist, die Frage nach dem, ob es so ist, ob es ist, wünschenswert ist, oder ob sie das akzeptieren oder nicht akzeptieren, hat eine folgende Struktur, das kann man weiterentwickeln, wie Herr Schwan, das ist die Struktur des ontologischen Gottesbeweises. Das heißt, ist die Tatsache, dass Gott existiert und mächtig ist, ein Teil seiner Perfektion, oder er kann auch perfekt sein, ohne zu existieren und mächtig zu sein? Sicherlich derjenige, der in der Süddeutschen Zeitung diesen Text geschrieben hat, war eher auf der Linie des ontologischen Gottesbeweises. Also er hat gedacht, dass Dinge können nicht perfekt sein, ohne zu existieren und mächtig zu werden. Wobei zum Beispiel Kant, soll in Heilige Avantgarde, hat bekanntlich gedacht, dass Gott kann auch perfekt sein, ohne zu existieren, das ist eine regulative Idee. Ja. So haben wir zumindest zwei Modelle, ja, nicht wahr? Eine ontologische Modell und andere sozusagen ein regulatives Modell von Kant. Und können tatsächlich politisch wählen, ja, es kommt politische Wahl, und sagen, Dinge können für uns perfekt sein, ohne mächtig zu sein, oder sie können nicht perfekt sein, also wie Hegel sagt, die schöne Seele ist eine vergebliche Seele, weil die schöne Seele, also die kantianische Seele, denkt, die Dinge können perfekt sein, ohne mächtig zu werden. Das ist aber eine Illusion, ja? Nur die Mächtigen sind sehr schön. Sozusagen, die Macht gehört zur Schönheit. Ist ein Bestandteil der Schönheit. Das ist eine grundsätzliche Frage der Philosophie. Der Theorie.
Wie sehr spielt das nicht? Hm? Macht immer zur Schönheit, aber die Schönheit nicht zur Macht
unbedingt. Nein, Schönheit nicht zur Macht, nein. Aber Macht zur Schönheit. Das heißt, wir können sagen, dass es kann eine unschöne Macht sein, aber keine ohnmächtige Schönheit, würde Hegel sagen. Wobei Kant würde sagen, ja, ohnmächtige Schönheit kann sein, wenn wir uns absehen von der eigenen Interessen. Ja, das heißt, rein interessenlose Betrachtung, das heißt, absehen von der eigenen Interesse der Auseinandersetzung mit der Macht, gibt uns die Möglichkeit, auch das Ohnmächtige als schön anzuschauen. Also es gibt unterschiedliche philosophische Modelle. Und die kann man durchaus auf diese Problematik beziehen. Aber Sie haben recht, ja, dass die Zeitdiagnostik selbst ist ein Teil des Spiels und sozusagen jeder diagnostiziert aus seiner eigenen Interessenslage. Die Frage ist, ob so etwas wie eine philosophische Zeitdiagnostik möglich ist, das heißt eine absolute. Ich glaube, der Gedanke glaubt daran, also mit absoluter Sicherheit. Also die ganze platonische, also von Plato bis Derrida zumindest, glaubt man daran, dass es so etwas wie eine absolute Diagnostik möglich ist, wenn man ein absolutes Projekt der Philosophie übernimmt. So wie wenn man partielle Projekte der Wirtschaft, partielle Projekte der Kunst und so weiter übernimmt, ist man zu Kunstdiagnostik oder wirtschaftlicher Diagnostik fähig. Wenn man aber ein absolutes Projekt, der ein theologisches und gleichzeitig ein philosophisches ist, übernimmt, dann kommt man dadurch zu einer absoluten Zeitdiagnostik. Das ist eine Überzeugung, die man nicht so leicht entkräften kann, sagen wir so vorsichtig. Man kann das sozusagen nicht ganz legitimieren, was viele dazu bringt, dass sie denken, das kann man auch leicht entkräften. Ja, man kann das nicht beweisen und deswegen denken die Leute, das kann man dann entkräften. Aber genauso wie es schwer zu beweisen ist, ist es schwer zu entkräften. Denn eine solche Diagnose ist nach wie vor eine Diagnose, ja, und so geht es weiter und weiter. Wenn ich sage, dass eine solche Diagnose nicht möglich ist, dann ist es eine absolute Diagnose davon selbst, die nur gedacht werden kann. Nur. Also jede Art philosophische Skepsis, auch bezogen auf die Philosophie selbst, wiederholt im Grunde der Grundgestus der philosophischen Skepsis. Also die Philosophie beginnt als eine absolute Skepsis, auch in Bezug auf sich selbst. Und wenn man sozusagen skeptisch ist in Bezug auf die Philosophie, ist man schon drin. Weil Philosophie ist nichts anderes als eine allgemeine Skepsis, ja, das auf alles verbreitet wird in Bezug auf sich selbst. Also ein Virus, ja, das alles auf sich selbst. Und gegen sich selbst auch nicht resistent ist. Und beginnt man sich in diesem Diskurs zu bewegen, kommt ja mit extremen Schwierigkeiten raus. Nietzsche, der das versucht hat, ist ja wahnsinnig geworden, weil sie das versucht. So einfach geht es nicht. Nachweislich. Na gut, ich denke, das sind ja. So, ich meine, 40 Leute.